Dem Geld auf der Spur. Die Money Profiler.
Willkommen bei den Money Profilern. Heute einmal ist es nur einer. Ich bin Eske Bockelmann, diesmal also ohne Daniel Butcher. Für eine Sonderfolge, die in gewisser Weise aktuell ist, aktueller als sonst. In gewisser Weise insofern, als das Thema Geld ja jede Sekunde aktuell ist und jede Sekunde aktuell in tausender Hinsicht betrifft. Aber jetzt ein Thema insofern noch spezieller aktuell, als es zumindest vor kurzem mal in den Schlagzeilen war, und zwar Venezuela. Das ist aktuell insofern, als zu Beginn dieses laufenden Jahres 2026 die USA in Venezuela zuschlagen. Sie rücken da ganz rasch militärisch ein, schalten wie selbstverständlich jeden möglichen militärischen Widerstand aus, schnappen sich den Präsidenten und verschleppen ihn und erklären, dass von Stund an sie, die USA, in diesem Staat Venezuela das Sagen haben. Denn, so heißt es zur Begründung, Venezuela sei auf eine Weise zugrunde gewirtschaftet, dass man nicht länger zuschauen könne, wo es doch um so viel schönes Geld geht, dass die richtigen Leute dort verdienen könnten. Außerdem hätte, wenn schon nicht das verbrecherisch ist, Venezuela außerdem noch verbrecherisch gegen die USA gehandelt, weshalb sein Präsident nicht nur weggesperrt gehört, sondern der Verbrechen auch persönlich angeklagt gehöre. Und zwar selbstverständlich durch niemand anderen angeklagt als die USA, die für das genauso zuständig seien wie dafür, diesen Staat künftig als in ihren und in ihrem berühmten MAGA-mäßigen Interesse zu führen. Das Ganze ist allerdings nicht mehr ganz so aktuell, deshalb, weil der ganze Vorgang in anderen Staaten nur ein sehr kurzes Stutzen und Aufmerken hervorruft. Und das fällt vor allem deshalb so kurz aus, weil sofort ein viel größerer Aufreger nachgekommen ist. Die USA planen etwas Ähnliches auch mit Grönland, aber Grönland gehört Dänemark, wem auch sonst, gehört also irgendwie zu Europa und zur NATO, und die darf natürlich sich nicht ebenso behandeln lassen wie Venezuela. Bezüglich Grönland rührt sich also international Widerstand, während über Venezuela bereits entschieden ist. Und jetzt die Frage natürlich, hat das überhaupt etwas mit Geld zu tun? Müssen sich deshalb gleich die Money Profiler einschalten und ihren Senf dazugeben? Ja, das hat etwas mit Geld zu tun, und ich würde sogar sagen, es hat alles damit zu tun. Venezuela ist nicht zum ersten Mal die Geschichte eines Staates, der glaubt, allein weil er mit seinem Geld machen kann, was er will, würde dann auch das Geld machen, was er will. Stattdessen sieht er jedoch seine Freiheit konfrontiert mit der Freiheit des Geldes und muss er erleben, wie seine Freiheit an der Freiheit des Geldes zerschellt. Die Freiheit des Geldes lehrt seinen harmlosen Glauben eines Besseren, oder genauer eines Schlechteren. Und zwar, indem sie den Staat Venezuela auch in Konfrontation zu der einen Supermacht bringt, die sehr viel eher als er in der Lage ist, die Freiheit des Geldes so zu exekutieren, dass es seinen Interessen entspricht. Was dieses mehr oder weniger aktuelle Schicksal von Venezuela, ja, das selbstverständlich aktuell fortwährt, Was das mit Geld zu tun hat, um das zu erschließen, werden wir ein wenig die jüngere Geschichte seiner Wirtschaft betrachten. Und zwar eine Geschichte in zwei Teilen. Es geht zunächst einmal um die Zeit vor einem Umbruch in der Regierung und dann danach. Erstmal also die frühere Phase von Venezuelas Wirtschaft. Zunächst nochmal, das Schicksal Venezuelas kümmert die übrige Welt sicherlich auch deshalb zu wenig, weil dieser Staat allgemein in einem sehr schlechten Ruf steht, nicht nur bei den USA. Google lässt das seine KI sehr gut zusammenfassen und die schreibt nämlich, ich zitiere, Venezuela steckt in einer tiefen Krise, verursacht durch eine Kombination aus politischem Autoritarismus, extremer Abhängigkeit vom Öl, Misswirtschaft, Korruption und internationalen Sanktionen. Seltsam, woher die plötzlich kommen. Was zu Hyperinflation, Mangel an Grundversorgung mit Nahrung und Medikamenten, zu Armut, massiver Abwanderung und Gewalt geführt hat. Die Regierung von Nicolás Maduro wird für die systematische Unterdrückung der Menschenrechte und für die Zerstörung der Wirtschaft verantwortlich gemacht. Zitat Ende. Ich möchte gleich mal sagen, ich finde es nicht sehr intelligent, was die künstliche Intelligenz da schreibt, aber das liegt natürlich nicht an ihrer Künstlichkeit. Das Ganze ist kein künstlich ausgedachter Mist, sondern es gibt völlig authentisch wieder, wie man allenthalben über Venezuela urteilt, was man allenthalben an Urteilen über Venezuela hört. Nur zwei Punkte könnte man noch ergänzen. Einmal die allgemeine Verwunderung darüber, das Entsetzen darüber, dass Venezuela ja eigentlich dank seinem Öl ein reiches Land ist und trotzdem in Armut versinkt. Was ja nur die noch allgemeinere Diagnose bekräftigt, dass gar nichts anderes vorliegen könne als Zerstörung der Wirtschaft und systematische Unterdrückung der Menschenrechte, die ja hierzulande eigentlich eng zusammengehören, wenn nicht mehr oder weniger für das dasselbe angesehen werden. Der zweite Punkt, für Zerstörung der Wirtschaft und systematische Unterdrückung der Menschenrechte wird nicht erst Maduro verantwortlich gemacht, sondern vielleicht mehr noch sein berühmter Vorgänger, Hugo Chavez. Auf jeden Fall, mit dieser zerstörten Wirtschaft steht durchaus ja die Frage im Raum, kann Venezuela nicht sogar von Glück sagen, dass die USA endlich zugeschlagen haben, um dem Ganzen ihre Wendung zu geben. Beginnen wir jetzt mal mit einem Blick darauf, wie es sich mit der Wirtschaft von Venezuela vor Chavez verhalten hat. Das heißt, vor dem Jahr 1999, als Chavez zum Präsidenten gewählt wird und, wie es heißt, sein Zerstörungswerk an der Wirtschaft in Gang setzt. In den Weltmarkt war Venezuela bis in die 1920er Jahre hinein hauptsächlich durch den Export von Kaffee eingebunden. Von Kaffee, Kakao, Zucker und Tabak, von Rindern auch insgesamt und Leder. Doch das ändert sich bis zum Ende dieses Jahrzehnts, zum Ende der 1920er Jahre, radikal. Und Venezuela wird das, als was es bis heute auf dem Weltmarkt zählt, nämlich Öllieferant. Die Natur hat dafür gesorgt, dass unter venezolanischem Staatsgebiet die größten bekannten Ölvorkommen der Welt lagern. Und der weltweite Kapitalismus sorgt dafür, dass dieses Öl in aberwitzigen Mengen zutage gefördert wird. Dafür wird viel Geld gezahlt. Und dieses Geld für Öl macht dann innerhalb kurzer Zeit die Haupteinkünfte des Staates Venezuela aus. Aber wie das bei Geld so ist, um diese Gewinne wird natürlich tüchtig konkurrieren. Und das heißt zum einen, Venezuela streicht sie durchaus nicht allein ein. Da gibt es Ölmultis, die international unterwegs sind und die sich große Anteile an den Ölfeldern sichern. Und es gibt noch genug andere Unternehmen, vor allem in den USA ansässige, die für Bau und Unterhalt der nötigen Anlagen große Teile der Ölgewinne abschöpfen. Trotzdem, das Öl spielt Venezuela gewaltige Geldsummen ein, und zwar Summen in einer ausländischen Währung. Das ist wichtig. Eine ausländische Währung, oder sagen wir in der ausländischen Währung, nämlich in der am sichersten weltgängigen Währung, dem US-Dollar. Und so ergibt sich jetzt nicht nur, dass in Venezuela zwei Währungen in Gebrauch sind, Dollar neben dem heimischen Bolivar, sondern es ergibt sich ebenso, und zwar rapide, wie die Menge Dollars, die der Bolivares immer noch weiter überwiegt, ergibt sich rapide auch die ökonomische Bedeutung des Dollars als eine wachsende, immer weiter noch wachsende gegenüber der Bedeutung des Bolivar. Entsprechend verändern die gewaltigen Dollarzuflüsse auch das Land gewaltig, entsprechend der Geldlogik. Die Ölexploration wird ausgeweitet und, so lukrativ wie sie ist, verdrängt sie großflächig andere Geschäftsfelder, die bis dahin in Venezuela von Bedeutung waren. Sogar die traditionell starke Landwirtschaft wird zu weiten Teilen aufgegeben. Warum das? Zum einen, in der für das Geld so typischen Konkurrenz um Geld, zieht es das Geld stets dorthin, wo die größten Geldgewinne zu machen sind, also hier zu den Öldollars. Doch zum anderen lässt sich auch mit solchen Bedürfnissen, die zum Beispiel landwirtschaftlich gedeckt werden, unter diesen Gegebenheiten mehr Geld verdienen, wenn das Nötige, statt im eigenen Land angebaut zu werden, mit Hilfe von Dollars importiert wird. Denn in den Staaten, die schon sehr viel länger kapitalistisch unterwegs sind als Venezuela, werden Lebensmittel, so gut wie sämtliche Produkte, mit Hilfe entsprechend schlagkräftiger Kapitalien und entsprechend rücksichtsloser auch Massenproduktion konkurrenzlos billig hergestellt, sodass es sich für die Venezolaner dank ihrer Verfügung über Dollars, die ihr gegeben ist, dass es sich für sie in Geld gemessen lohnt, außerhalb zu kaufen, was im Inneren herzustellen höhere Kosten verursachen und zu teureren Produkten führen würde. So schlägt in diesem Sinne also die Geldlogik dort zu. In Venezuela explodiert deshalb geradezu eine Importwirtschaft. Und jetzt, siehe da, für den aufwendigen Unterhalt der Ölindustrie mitsamt ihrer Ableger und für die umfangreichen Importe genügen die Geldeinkünfte, die Venezuela aus dem Öl zieht, so groß sie auch sein mögen, nicht. Aber der Ölpreis ist hoch und macht den Staat daher hochkreditwürdig. Also kann Venezuela, was es muss, sich im Ausland hoch verschulden. In den 1980er Jahren allerdings fällt der Ölpreis. Venezuela kann seine Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen und erlebt seinen schwarzen Freitag. Nach einer Art Staatsbankrott muss sich der Staat wie üblich den rigorosen Sparauflagen des IWF unterwerfen. Und abgesehen von ausländischen Unternehmen, die damit sehr gut bedient sind, lassen diese Auflagen im Inland nur eine sehr kleine, aber nach Geldmaßstäben eben die maßgebliche Schicht von Leuten umso besser verdienen. Den großen Rest der venezolanischen Bevölkerung dagegen weiter und weiter verarmen und verkommen. Der heimische Bolivar, diese Währung, die einheimische Währung, mit dem dieser große Teil der Bevölkerung, der Venezolaner, wirtschaften muss. Der heimische Bolivar verliert mit zunehmender Geschwindigkeit an Wert. 1996, dann liegt die Inflation bei knapp 100%. Und etwa im Jahr 1998 stehen den Öleinnahmen von 41 Milliarden Dollar doch satte 10% davon gegenüber, die Venezuela für seine wachsenden Schulden an Anleihezinsen und Tilgungen zahlen muss. 1998 ist dann aber auch das Jahr, an dessen Ende im Dezember Hugo Chavez zum Präsidenten gewählt wird. Eingesetzt wird er Anfang 1999. Und zwar wird er gewählt mit seinem Programm eines bolivarischen Sozialismus, wie er ihn nennt, und mit dem er sein Land retten will. Mit diesem bolivarisch genannten Sozialismus beruft sich Chavez also auf Simón Bolívar, den legendären Befreier einiger lateinamerikanischer Länder aus der kolonialen Herrschaft. Auch wenn Bolívar selbst ein Bewunderer Amerikas war, sollte der bolivarische Sozialismus das Land demnach als Nation stärken, indem er es aus der Vorherrschaft anderer Staaten befreit, vornehmlich aus der Vorherrschaft des amerikanischen Staates und damit aber widersprüchlicherweise auch aus der Vorherrschaft des Staates, mit dessen Geld Venezuela in der Hauptsache gezwungen ist zu wirtschaften, mit Dollar. Wie sieht er aus, dieser Sozialismus, auch genannt ein Sozialismus des 21. Jahrhunderts, stolz von Chavez so genannt? Den Entschluss zu einem solchen Sozialismus fasst Chavez angesichts des Zustands, in dem er sein Land vorfindet und den er, anders als der IWF und der Rest der Welt, unerträglich findet. Erstens, 80% der Menschen in Venezuela leben in Armut, viele in Slums, ohne jede Hoffnung, sich anders als auf niedrigster Stufe am Leben erhalten zu können. Möglichkeiten, eine Schule zu besuchen oder gar zu weiterführender Bildung sind teuer und den Armen und Ärmeren vollständig verschlossen, ebenso wie der Zugang zu medizinischer Versorgung. Zweitens, von dem Reichtum, den das Öl verschafft, profitiert im Inneren, also abgesehen von den Profiteuren immer im Ausland, profitiert im Inneren nur eine kleine Schicht von Reichen, sowie eine etwas größere Schicht von Bessergestellten, die im engeren und weiteren Umfeld der Ölindustrie arbeiten oder bei den Reichen direkt irgendwelche Formen von Verdienst finden. Drittens. Dieser Geldreichtum kommt von außen ins Land und besteht so gut wie ausschließlich in US-Dollar. Die Wirtschaft im Inneren dagegen wirft zu wenig Gewinne ab. Viel zu wenig, als dass sich damit die staatseigene Währung als Geld bewähren würde. Geschweige denn, dass die Nachfrage nach Bolivares irgendwie in der Konkurrenz mit der Nachfrage nach Dollars mithalten könnte. Kurz gefasst, es ist auf diese Weise eine dreifache Misere, die Chavez sieht und der er beikommen will. Und das allerdings mit großem Ernst und in aller Wirklichkeit, nicht nur als Versprechen, als Wahlversprechen. Erstens, die dreifache Misere. Erstens, die allgemeine Armut. Zweitens, der falsche Reichtum weniger Profiteure. Und insofern sozusagen die falsche Nutzung dieses Reichtums. Und drittens, das Ausbleiben einer kapitalistischen Wertschöpfung in der einheimischen Wirtschaft, die ihre Gewinne endlich in Bolivares machen soll. Gegen diese dreifache Misere ergreift Chavez ganz erstaunlich umfassende Maßnahmen. Vor allem sorgt er Ad 1 unmittelbar für eine Versorgung auch der Ärmsten. Durch Verteilung von Lebensmitteln zum Beispiel. Des Weiteren aber lässt er den Staat auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich alle dank einer guten Ausbildung auch selbst müssten gut versorgen können. Mit einer Landreform oder mit der Förderung von Kooperativen stößt Chavez einerseits die Wiederbelebung der Landwirtschaft an, indem er sie in kleineren, stärker lokal gebundenen Einheiten arbeiten lässt. Auch das übrigens für eine bessere und besser gesicherte Versorgung. Während er mit den Kooperativen auch ein Gewerbe im Kleinen fördert, dank einer solidarisch auf gemeinsamen Nutzen zielenden Produktion von Leuten, die sich untereinander kennen und so zusammenwirken. Vieles davon organisiert Chavez in ausdrücklich sogenannten Missiones, die da betreffen. Erstens eben die unmittelbare Verteilung von Lebensmitteln an alle, die darauf angewiesen sind. Dann eine kostenlose Gesundheitsversorgung in den Slums sogar, dort vor allem eben als kostenlose. Dann Kampagnen zur Alphabetisierung überhaupt mal, Kampagnen, die überaus erfolgreich sind. Die Einrichtung von Grundschulen und höheren Schulen, auch sozusagen für erwachsene Nachholer, denen eben diese Schulbildung bislang gefehlt hat. Dann ein dezentrales Universitätssystem mit kostenlosem Studium, mit Stipendien für Studenten und mit gezielt praxisorientierten Studiengängen. Es sind 50 neue staatliche Universitäten, die da eingerichtet werden. Und zwar eben jetzt neben den bisher ausschließlich privaten und sehr teuren. Und zuletzt vielleicht ein ganzes Netz von speziellen Supermärkten, in denen Grundnahrungsmittel vom Staat gefördert billiger verkauft werden, als sie eben sonst sind. Gut, des Weiteren versetzt der Staat noch die Gemeinden in die Lage, zum Beispiel für eine funktionierende Müllabfuhr zu sorgen, für ein ordentliches Stromnetz, für regelmäßigen Busverkehr, Renovierung von Häusern, Einrichtung von Gesundheitszentren und so fort. Man kann also eigentlich nur sagen, vorbildlich, ist doch wünschenswert, ein wirklich bewundernswertes Programm, menschenfreundlich, und offenbar erfüllt vom besten Willen, ihnen gut zu tun, den Menschen. Ja, ein bewundernswertes Programm. Es hat nur leider einen großen Fehler. Es soll mit Geld funktionieren. Bitte, ist mir schon klar, wie soll es denn auch sonst funktionieren, wenn alles mit Geld funktioniert, muss ja auch das so gehen. Wie sollte das arme Venezuela dem Geld entkommen? Ja, das versucht es also nicht und macht es mit Geld. So, das heißt, alles, was Chavez da bolivarisch vorsieht, soll nicht einfach nur organisiert werden und damit eben organisiert sein und da sein. Nein, es soll und, wenn es eben mit Geld zugeht, muss es das, es muss und soll finanziert werden. Und zwar finanziert, jetzt Art 2, Verteilung des Reichtums, es soll finanziert werden durch die reichlich von außen ins Land fließenden Öldollars. Die will Chavez jetzt statt zur Bereicherung weniger zu dem gewünschten Aufbau des ganzen Landes nutzen. Die staatliche Ölgesellschaft namens PDVSA, die im Übrigen schon 1976 verstaatlicht wurde, lange vor Chavez, bekommt die Aufgabe zugewiesen, jetzt als Geldgeber für all die genannten Maßnahmen zu fungieren, diese Mission ist etwa, für Maßnahmen, die Venezuela andererseits gerade aus der Abhängigkeit von eben diesem Geld, was da verteilt wird, lösen soll. Für ein Venezuela, das dann nicht mehr auf Öldollars angewiesen wäre, sondern selbst, und zwar durchaus kapitalistisch, erfolgreich im Inneren zu Geld kommt. Und dafür soll jetzt Ad 3 eine nationale Wirtschaft aufgebaut werden, in der die Venezolaner hauptsächlich das nationale Geld verdienen, andere verdienen lassen und selbst zu verdienen bekommen. Die venezolanische Wirtschaft soll im Inneren zu jener Wertschöpfung in Bolivares befähigt werden, in der einheimischen Währung, zu jener Wertschöpfung, auf die eine Wirtschaft mit Geld nun einmal angewiesen ist. Und diese Wertschöpfung, dieses interne Gewinne machen, soll unter Einschluss möglichst aller Einwohner gelingen. Unter Einschluss auch der bislang wirtschaftlich überflüssig gemachten und deshalb brachliegenden Massen. Sie alle sollen teilhaben am wirtschaftlichen Leben, sollen sich beteiligen an einer unmissverständlich kapitalistisch wirtschaftenden Geschäftswelt. Einerseits, um sich selbst dann darüber versorgen zu können, und zugleich andererseits, um, je vollständiger alle mitwirken, umso kräftiger zu einer starken eigenen, nämlich nationalen Wirtschaft beizutragen. Eine Wirtschaft mit einem eigenen Geld, das wirklich Wert darstellen und Kaufkraft haben soll. Was insbesondere diesen letzten Punkt anbelangt, bemüht sich Chavez, das nationale Geld vorläufig, nämlich solange es die übermächtigen US-Dollar im Inneren noch nicht ersetzen kann, ihnen wenigstens ebenbürtig erscheinen zu lassen. Er lässt den Staat Garantie leisten, dass er Bolivares grundsätzlich in Dollar umtauscht. Natürlich in Dollar, die der venezolanische Staat dafür dann schon auch eingenommen haben muss und die er eben dafür ausgibt. Mit Dollars bezahlt der Staat sogar seine Freiheit, sich im eigenen Geld zu verschulden. Er gibt Staatsschuldpapiere gegen Bolivares aus, die also mit Bolivares gekauft werden, die er aber in Dollars einzulösen verspricht. Also ein Umtausch von Bolivares direkt in Dollars, auch auf diese Weise. Das Ziel ist jetzt bei diesen Maßnahmen, jeder soll Bolivares akzeptieren wie Dollars. Warum? Einfach, weil er mit den Bolivares bereits so gut wie Dollars in der Hand hat. Es ist ja nie schwer, die Bolivares in Dollars umzutauschen. Aber gerade weil er mit Bolivares insofern quasi schon Dollars in der Hand hat, soll auch jeder sozusagen von sich aus lernen, auf den Umtausch von Bolivares in Dollars letztlich zu verzichten. Sie also nicht wirklich umzutauschen. Eben, warum? Weil ja doch die Bolivares ohnehin schon irgendwie so gut wie Dollars wären. So gut wie Dollars kann man sagen, aber natürlich, sie sind dann nicht so gut wie Dollars. Das heißt, das ist schon ein Unterschied der Stärke der Währung, die da natürlich noch zum Tragen kommt, aber auf die Weise immerhin überspielt werden soll. Jetzt zum übrigen Aufbau einer nationalen Wirtschaft, in der dann eben Bolivares wirklich so gut wie Dollars werden sollen. Dafür ergreift Chavez wiederum höchst umfängliche Maßnahmen, also etwa die erwähnte Förderung von Kooperativen ist dabei nur einer der ganz kleinen Schritte. Genossenschaften werden gegründet. Aber ganz allgemein fördert der Staat private Unternehmen, ebenso wie dann eben auch staatliche. Da werden neue Betriebe geschaffen, bestehende Betriebe erweitert und wirtschaftlich gefährdete werden rentabel gemacht durch Zuschüsse, Kostenübernahme, Ähnliches. Oder es wird mit größeren Bauvorhaben auch die nötige Infrastruktur auf Vordermann gebracht, was wiederum viel Geld in Bewegung und unter die Leute bringen soll. Konsequent wird damit als höchstes Ziel verfolgt, das Volk möglichst vollzählig in Arbeit zu bringen. Einerseits in der volksfreundlichen Absicht, dass sich alle darüber gut versorgen können, Und andererseits aber in dem auch die bürgerlichen Glauben, man müsse nur Arbeit in etwas stecken und schon hätte man damit unmittelbar auch Wert hineingesteckt, also Wert geschöpft. Und mit dieser Wertschöpfung durch Arbeit hätte man es demnach auch schon zu Geld gebracht. Arbeit schafft Geld, sowas kann man heutzutage allen Ernstes noch bei Marxisten lesen. Also diese unmittelbare Gleichsetzung von ich stecke Arbeit rein und damit ist Wert geschöpft. Wunderbar. Das ist ein böser Irrtum und einer, der die Wirklichkeit des Geldes schwer verharmlost. Der Wert von Geld und damit eben Geld selbst wird ausschließlich dort geschöpft, wo jemand mehr Geld einnimmt, als er Geld für Kosten aufzuwenden hatte. Nur wenn, und zwar unter den vollen Konkurrenzbedingungen, die das Geld ja mit sich bringt, nur wenn weniger Geld zu mehr Geld führt, nur dann ist dieses mehr auch geschöpfter Wert. Und dafür muss dieses komische zu Geld kommen, mit Geld umgehen, mit Geldwirtschaften schon auch irgendwie funktionieren. Das ist also nicht einfach nur, indem man da Arbeit aufwendet, aber man hat eine ganze Geldwirtschaft eben da zu bedienen, am Laufen zu halten und entsprechend unter Konkurrenzbedingungen auch zu ja, irgendwelchen Erfolgen zu bringen. Das erst aus weniger Geld mehr Geld machen, dieses mehr ist der in einer Geldwirtschaft notwendig auch immer weiter zu schöpfende Wert. Er ist geschöpfter Wert, aber muss eben auch immer weiter geschöpft werden. Dieser Wert, solcher Wert, macht dann den Wert des Geldes aus und zeitigt auch seine Kaufkraft. Damit, das ist das Gleiche gesagt. Geld erfordert, um seinen Wert zu bewahren, die Vermehrung von Geld. Und wenn diese Vermehrung ausbleibt, das heißt, wenn es an den entsprechenden Gewinnen fehlt, dann verliert Geld an Wert. Und das sind nun einmal die Geldbedingungen, an denen sich das bolivarische Programm bewähren müsste. Wir müssen leider sagen, hätte bewähren müssen. Denn das tut es nicht. An diesen Bedingungen ist dieses Programm zerschellt. Betrachten wir mal die Wirkungen jetzt dieser großen neuen Zeit, die damit Chavez beginnt. Nochmal, also Chavez ist es, der mit diesem sehr ernsthaften und tatkräftigen Vorhaben, dem Volk ein gutes Leben zu verschaffen, beginnt. Chavez stirbt im Jahre 2013 und dann ist es Maduro, den er sozusagen auf den Präsidentensessel hebt, der aber durchaus auch gewählt wird und der es vor allem, dieses Programm, fortsetzt. Gut, also, und wie ergeht es jetzt diesem bolivarischen, diesem durchaus kapitalistisch rechnenden Sozialismus? Ich nehme es kurz vorweg, ist ja bekannt, es aber auch hart auszusprechen. Dieser Sozialismus erreicht wirklich in jedem Punkt seine Absichten. Zuletzt das Gegenteil dessen, was seine Absicht war. Betrachten wir es Schritt für Schritt. Zunächst stößt dieser Sozialismus von Anfang an auf massiven Widerstand. Und zwar nicht nur, dass da Leute so dagegen sind, da dieser Widerstand wird auch tatkräftig. Es ist ein mächtiger Widerstand, mächtig genug, um die Staatsmacht selber anzugreifen und den Präsidenten möglichst mitsamt seinem Projekt auszuschalten. Es ist sich auch leicht absehen, von welcher Seite dieser Widerstand ausgeht. Und das ist gerade eben leider die Seite, mit der sonst größten Macht im Staate ist. Die bekannte geldtypische Dynamik, dass sich dort, wo das meiste Geld versammelt ist, die größten Gewinne versprechen und dort, wo sich die größten Gewinne versprechen, das meiste Geld sich versammelt. Diese Gelddynamik wird durch das Programm von Chavez ja entschieden in eine Gegenrichtung gewendet. Die immensen Gelder, die da von außen kommen, sollen sich nicht mehr bei denen konzentrieren, die daraus für sich weitere Gewinne schöpfen, sondern sie werden nun gezielt dorthin verteilt, wo sich ja kaum Gewinn verspricht. Zu den Armen. Dorthin, wo Gewinne eventuell ganz fehlen oder auf jeden Fall zu gering ausfallen und wo eben solche Gewinne eben deshalb, weil sie zu gering ausfallen, durch Gelder von außen ersetzt werden oder eben wenigstens aufgestockt werden. Das heißt, den Leuten, die bisher auf gute Gewinne rechnen konnten, auf die sie jetzt aber Verzicht tun sollen, diesen Leuten muss die neue Richtung selbstverständlich höchlichst missfallen. Und das heißt, damit missfällt diese neue Richtung gerade den Leuten, die mächtig sind durch das viele Geld, über das sie verfügen und das da eben nach Gewinnen verlangt. Und wirklich sind die mächtig genug, einen veritablen Sturz der Schwarzmacht zu betreiben, wenn auch eine Zeit lang ohne dann letzten Erfolg. Ein Sturz der Staatsmacht gegen das chavistische Programm. Zum Beispiel die Manager der staatlichen Ölgesellschaft, die wollen jetzt dieses Geld, über das sie da in dieser Gesellschaft verfügen oder das sie halt zumindest verwalten können, mit dem wollen sie nicht so umgehen, wie es jetzt vorgeschrieben werden soll. Es soll jetzt nicht in die Mission gesteckt werden. Also organisieren die Manager da Streiks. Und zwar Streiks verbunden mit der Forderung nach einem Abtritt von Chavez. Und Streiks, die so massiv ausfallen, dass sie sich zuletzt wirklich nur mit staatlicher Gewalt unterdrücken lassen. Und dass sich dann eine Gewalt, die von interessierten Mächten außerhalb von Venezuela sogleich als Menschenrechtsverletzung angeprangert wird. Hier entsteht sozusagen dieses Stichwort, das heute ja auch zum gängigen Wortschatz gehört, wenn über Venezuela gesprochen wird. Dann 2003 kommt es unter kräftiger Mithilfe der USA zu einem regelrechten Putsch. Und auch den vermag die amtierende Staatsgewalt, um sich eben als solche zu erhalten, nur mit der in allen Staaten dafür vorgesehenen Gewalt niederzuschlagen. Selbstverständlich wiederum menschenrechtsverletzend. Trotzdem wird die Staatsgewalt in Venezuela weiterhin angefochten, auch wenn sie sich sozusagen gegen diesen Putsch wehren kann. Sie wird weiterhin angefochten und sieht sich permanent und schließlich, wie wir wissen, immer schärfer in ihrem Fortbestand bedroht. Trump übrigens gibt schon in seiner ersten Amtszeit offen das Ziel aus, der sogenannten Troika der Tyrannei, nämlich der Troika aus Venezuela, Kuba und Nicaragua, ein Ende zu setzen. Denn, richtig, alle drei versuchen sich auf ihre Weise amerikanischen Interessen zu widersetzen und sich dafür auch irgendwie zu verbinden. Gut, wie geht es wirtschaftlich zu im sozialistisch gewinneten Venezuela? Die bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln und Gütern gelingt zunächst sehr wohl. Einerseits gelingt sie ja eben durch die direkte Zuteilung von Nahrungsmitteln und auch von anderen Gütern. Andererseits aber eben indirekt durch die höhere Kaufkraft, die der Staat bei allen stiftet. Auch das allerdings meist eben nur durch direkte Zuwendungen von Geld statt durch Gelder, die irgendwelche erfolgreich in Gang gebrachten Geschäfte abwerfen würden. Trotzdem, die Verwendung des inländischen Geldes nimmt dadurch erstmal zu und insoweit auch das Vertrauen in seine Wertbeständigkeit, in seinen Wert. Also ist tatsächlich erstmal Schluss mit einer Inflation von 100%, wie sie gewütet hatte, als sich Chavez zur Wahl stellt. Allerdings findet sich ein neuer Grund hin zu Preissteigerungen. Da der Staat nun zuverlässig die nötige Kaufkraft zur Verfügung stellt, nämlich seine Bewohner alimentiert mit Geld, und dass er, da er diese Kaufkraft, die er zur Verfügung stellt, in wirklich ehrlicher Fürsorge auch noch die aktuelle Inflationsrate berücksichtigen lässt. Das heißt, die Höhe der Summen, die da gezahlt werden, wird jeweils angepasst daran, wie die Inflationsgerade steht. Und insofern wird die Inflation immer sofort oder doch alsbald ausgeglichen. Und das nutzen die einheimischen Unternehmen gerne, um tatsächlich ihre Preise ständig höher zu setzen, was sie ja ohne eine Konkurrenz fürchten zu müssen können. Denn die Nachfrage sinkt nicht deshalb, weil die Preise steigen, weil ja die Alimentation durch den Staat mit Geld ebenfalls steigt. Aber so steigen eben die Preise und das heißt, die Inflation ist immer noch verhältnismäßig, jetzt sozusagen aus neuen Gründen, hoch und liegt bei so 18-25%. Das ist zu viel. Jetzt geht außerdem diese verbesserte Versorgung, etwa mit Lebensmitteln, Hand in Hand auch damit, dass die Kaufkraft im Inneren schlicht durch noch mehr Importe abgeschöpft wird, weil eben die Lebensmittel von außen angeschafft werden. Also noch mehr Importe, als sie bisher schon den Gang der venezolanischen Wirtschaft belastet hatten. Das Weltgeld, Dollar, für die Importe stellt der Staat ja dafür zur Verfügung. Und die inländische Warenproduktion ist verständlicherweise nicht von einem Moment auf den anderen plötzlich konkurrenzfähig im Vergleich mit der so lange schon kapitalistisch ausgerichteten Produktion der USA und anderer Staaten. Aber das heißt, dass vom Staat ausgereichte Weltgeld, Dollar, wandert in der Hauptsache wieder nach außen ab, statt, wie er hofft, in die Binnenwirtschaft einzugehen und dort neues Geschäft anzustoßen. Und das gilt jetzt nicht nur bei den neuen Geschäftsmöglichkeiten auf einem eher niedrigen Niveau, auch bei den großen Staatsaufträgen. Das heißt, wenn der Staat oder als Auftraggeber für den Bau neuer Wohnungen, Straßen oder auch gar Flugplätzen agiert. Übrigens leistet sich Venezuela sogar den Bau zweier Satelliten. Auch diese großen Vorhaben werden noch immer notgedrungen hauptsächlich an ausländische Unternehmen vergeben, weil nur die die entsprechenden Kapazitäten, Fähigkeiten, Know-how haben, um das zu erledigen. Nur, dass man vielleicht dabei jetzt mittlerweile Firmen aus Brasilien und China den sonst üblichen US-Firmen vorzieht. Soweit auch tatsächlich mal inländische Firmen beteiligt werden können bei so großen Aufträgen, sind die aber wiederum ihrerseits in großem Umfang auf Importe angewiesen, nämlich Importe von Maschinen, von Rohstoffen oder eben schon Vorprodukten, die sie brauchen, um den Staatsauftrag dann überhaupt ausführen zu können. Und damit geht natürlich wieder viel von dem Geld, das an diese inländischen Firmen geht, als Gewinn insofern verloren, als der nach außen gezahlt wird. Auch das in diesem Sinne große Geld also wird in Venezuela folglich aus der Sicht der von Venezuela nur ausgegeben, nämlich nach draußen gegeben. Und es geht nicht oder jedenfalls viel zu wenig in die eigene Wirtschaft ein und kann dort keine oder nur zu geringe Gewinne generieren. Gewinne, die aber doch so dringend erwünscht wären. Und so bleiben es dann eben auch Dollar, die der Staat aufwenden muss und deren Gebrauch er im eigenen Land weiter hinzunehmen hat, statt die mal zu ersetzen, diese von außen kommenden Dollars. Ja, Dollars, die, deren Gebrauch er, der Staat, auf diese Weise sogar noch einmal selbst erheblich befeuert. Schon 2003, nach der Niederschlagung dieses Putschversuchs, sieht sich die Regierung genötigt, im Sinne ihrer guten Absichten, noch einmal einzugreifen. Und jetzt anders als gedacht zunächst. Um den steigenden Preisen Einhalt zu gebieten, legt die Regierung etwa für Lebensmittel Preisobergrenzen fest. Sie kappt also die Preissteigerung und setzt fest, bis dahin und nicht weiter. Jetzt ist die Gefahr, dass die Unternehmen die Beschränkung auf der Seite der Gewinne weitergibt an ihre Lohnabhängigen, an ihre Arbeiter und ihnen also auch entsprechend die Löhne kürzt, irgendwelche Dumpinglöhne zahlt, um, da eben die Preise gedeckelt sind, doch irgendwie zu Gewinnen zu kommen. Das ist aber natürlich ein Effekt, den der Staat, menschenfreundlich wie Venezuela da gesonnen ist, nicht will. Sie will ja nicht, dass die Arbeiter wiederum hungern, weil sie jetzt zu wenig gezahlt bekommen. Die sollen ja von ihren Löhnen gut leben können. Und sie sollen jetzt auch nicht irgendwelche Arbeitsbedingungen dann aufgedrückt bekommen, wo sie dann 12 Stunden arbeiten müssen und sich halb tot schuften, damit es zu den entsprechenden Gewinnen kommt. Das heißt, Staat legt außer den Preisobergrenzen noch Mindestlöhne fest und lässt entsprechende Arbeitsschutzgesetze. Und damit, ob er jetzt will oder nicht, hat er seinen guten Willen zwar bestätigt, aber beschränkt der Staat noch einmal genau das, was er unbeschränkt brauchen würde, nämlich Gewinne. Gewinne, von denen er ja will, dass die Unternehmen sie im Lande machen. Gewinne, die ein Unternehmen nun einmal machen muss, wenn es in einer Geldwirtschaft ein Unternehmen bleiben will. Wenn ein Unternehmen die Preise für seine Produkte nicht so hoch und die Preise für alles, was ihm Kosten verursacht, nicht so tief wählen kann, dass es mehr Geld einnimmt, als zu zahlen hat, dann macht es keinen Gewinn, macht es kein Geld und dann kann es einpacken. Dann geht es pleite. Und tatsächlich, auf diese Weise verliert Venezuela innerhalb von 10 Jahren allein 4.000 Unternehmen. Und man bedenke, falls einem diese Zahl klein erscheint, so groß ist die Zahl der Unternehmen in Venezuela nicht, sondern das ist also ein erheblicher Anteil. Das Schwinden dieser Unternehmen wiederum bedeutet, dass die Produktion im Lande nur weiter sinkt, statt zu steigen. Und das nur umgekehrt noch weiter steigt, was sinken sollte, nämlich die Importe mittels Dollar. Was im Lande nicht produziert wird, muss also jetzt noch einmal, da die Produktion anders ausfällt, noch importiert werden. Wer jetzt dazu in der Lage ist, schafft spätestens in dem Moment sein Kapital ins Ausland zu schaffen, ist eine Bewegung, die schon in den ersten Tagen des bolivarischen Sozialismus einsetzt, die aber nunmehr vollends durchschlägt. Ausländisches Geld zieht ab, inländisches arbeitet nicht. Das heißt, es fungiert eben immer weniger als Geld. Wenn jetzt eben zum Beispiel mit den vielen Insolvenzen auch die Schließung von solchen Betrieben droht, die der Staat aber für die Versorgung mit Gütern für unverzichtbar erkennt, sieht er sich gezwungen, solche Betriebe selbst zu übernehmen. Er kommt dann eben der drohenden Schließung zuvor, indem er den Betrieb enteignet. Dafür leistet er seinen Besitzern, also dessen Besitzern, Entschädigung und muss im Folgenden die Defizite oder wenigstens eben das Fehlen von Gewinnen führt dahin, selbst ausgleichen mit zusätzlichem Geld. Mit Geld wiederum, das er nur von außen wirklich verdienen kann. Und das ihm aber mehr und mehr für solche Aufgaben ja mangelt. 2003 muss sich der Staat auch entschließen, den Umtausch von Bolivares in Dollar restriktiv zu behandeln. Die bisherige dekretierte Gleichsetzung der eigenen Währung mit den Dollars, also den Öleinnahmen, hatte die erhoffte Wirkung durchaus verfehlt, dass da jemand deshalb auf den wirklichen Umtausch von Bolivares in Dollar verzichtet hätte. Stattdessen hatten die Unternehmen ihre Freiheit bei der Verwandlung von Bolivares in Dollars durchaus genutzt, um diese Dollars für Geschäfte mit dem Ausland zu verwenden und sie insofern konsequent außer Landes zu schaffen. Das sollte ein Ende haben. Musste irgendwie ein Ende haben, wenn es mit diesem Geld funktionieren soll. Also wird eine Devisenkontrollinstanz eingerichtet, bei der jetzt jeder größere Umtausch von Geld beantragt werden muss. Eine Instanz, die dann diesen beantragten Umtausch prüft, daraufhin, ob er vielleicht eben hoffentlich einen staatlich gewünschten Sinn erfüllt. Zum Beispiel, dass damit im Inland benötigte Güter angeschafft werden sollen. Angeschafft, sprich natürlich wiederum importiert. Diese Restriktion hat verheerende Auswirkungen. Sie bewirkt wieder das Gegenteil dessen, was überhaupt erreicht werden sollte. Denn was als Schutzmaßnahme gedacht ist für die eigene Währung, setzt diese Währung nur umso stärker noch einmal der Konkurrenz mit dem Dollar aus. Ein Beispiel. Wo es schwieriger oder gar unmöglich wird, an die allenthalben benötigten Dollar zu kommen, da bietet es sich an, Ware, die im Inland produziert wird, nicht im Inland zu verkaufen, sondern im Ausland und damit gegen Dollar. Und so geschieht es. Das Land büßt damit aber natürlich nicht nur die außer Landes verscherbelten Waren ein, die gehen ja nicht in den inneren Verkauf, versorgen da auch niemanden und bringen natürlich auch nach innen kein Geld ein, sondern jeder mögliche Gewinn, der aus diesen Waren gezogen hätte werden können, im Inneren, Gewinn in Bolivares, geht wieder verloren, geht nach außen. Aber das entsprechende Verfahren geht irgendwie sogar noch etwas potenziert schlimmer zu. Das Gleiche wie mit den im Inland hergestellten Waren lässt sich ja auch mit importierten Waren anstellen. Waren also, für die der Staat immerhin einem Unternehmen Dollars herausgerückt hat, damit dieses Unternehmen sie importieren kann, und die aber dann eben wiederum nicht im Inland verkauft werden, sondern sozusagen zurückexportiert. Sie werden wieder im Ausland verkauft. Also nicht nur inländische Waren im Ausland verkauft, sondern sogar im Ausland gekaufte mit Dollars werden wieder gegen Dollars ins Ausland verscherbelt. Und so bringen sie wem Dollars ein? Na, dem Pseudo-Importeur, der nicht wirklich importiert, sondern sofort wieder exportiert. Und nicht dem Staat. Dem Staat gehen eben diese Dollars, die da nach draußen geschafft werden, verloren. Und selbst das lässt sich noch einmal potenzieren. Unternehmen lassen sich da in Venezuela jetzt für Importe Dollars genehmigen und zuweisen und zahlen, mit denen sie dann aber den beantragten Import überhaupt nicht tätigen, sondern diese Dollars, die sie dann unmittelbar sofort ins Ausland transferieren. Also ohne sozusagen eine Art Leerkauf. Ich kriege Dollars und schaffe die sofort raus. Oder eine andere Möglichkeit, ich verkaufe sie im Lande gegen Bolivares. Seltsam. Geht das noch? Ja, das geht. Nämlich auf dem Schwarzmarkt. So etwas muss sich in diesem Fall herausbilden. Schwarzmarkt, ja. Wo etwas benötigt wird, wo man etwas braucht, aber nicht regulär bekommen kann, da finden sich mit Notwendigkeit die Figuren ein. Und umso mehr von ihnen, je mehr das Nötige benötigt wird, Figuren, die einem das Nötige gerne irregulär verschaffen. Und das heißt nach der Geldlogik, die es einem sehr viel teurer verschaffen, als es regulär zu beschaffen wäre. Und das heißt nun für das ohnehin schwer gebeutelte Venezuela der zwei Währungen, dass für Dollars auf dem Schwarzmarkt sehr viel mehr an Bolivares zu zahlen sind als ohnehin. Dass, also umgekehrt, der Bolivar dort gegenüber dem Dollar noch einmal erheblich abgewertet wird. Und der Schwarzmarkt blüht, die Abwertung also auch. Und was kann der Staat unternehmen? Was kann er dagegen tun? Tja, Venezuela findet genau eine Möglichkeit. Es verbietet, wen oder was? Na klar, den Schwarzmarkt schon auch, hat gar keinen Sinn. Aber es verbietet die tägliche Veröffentlichung der Schwarzmarktpreise für Dollar. So alltäglich wird das. Aber dieses Verbot ändert natürlich rein gar nichts an der Alltäglichkeit des Schwarzmarkts. Und so geht es hinunter mit der Wirtschaft und immer weiter. Ja, das zerstört die Wirtschaft, das ist schon richtig. Aber man sieht, wie die Mechanismen sind. Es sind die Geldmechanismen selbst, die da zerstörerisch eingreifen. Und es ist eben der Wille, denen etwas entgegenzusetzen, der sich nicht durchsetzen kann, sondern die Sache nur verschlimmert. Die Versorgung gerät jetzt wieder in Notstand. Also das große Ziel, dass die Leute besser versorgt sind mit entsprechender Verteilung, mit einem entsprechenden Wohlstand, der da im Eigengeld entstehen hätte sollen. Diese Versorgung klappt nicht, sondern fällt wieder zurück auf Zeiten, eben die, in denen ein Großteil der Bevölkerung eben da ohnehin in Not war. Das tritt jetzt neu ein. Komischerweise jetzt sozusagen als Ergebnis dieses Gegenprogramms, des gedachten Gegenprogramms. Wer kann, verlässt das Land überhaupt und flieht ins Ausland. Und so, das ist also dieser große Exodus aus Venezuela. Aber natürlich jeder, der das eigene Land verlässt, vergrößert dort die Not nur. Das heißt also, es sind ja fehlende Hände, die damit zu Buche schlagen. Und zwar gibt es dann eben nicht nur diese Not an Versorgung durch fehlende Hände, sondern noch mehr Not eben in einer Geldwirtschaft, die deshalb im Inneren noch weniger am Laufen gehalten wird, noch weniger ins Laufen kommen kann. Aber eine Geldwirtschaft, an der Venezuela eben weiterhin festhält. Und so schlimm geht es schon in Zeiten, in denen die Ölpreise noch sehr hoch liegen. Dann kommt es aber Mitte 2014 zu einem internationalen Preiskampf, übrigens in Reaktion auf dieses in den USA so stark geförderte Schieferöl. Ein Preiskampf, mit dem Venezuela wirklich nicht das Geringste zu tun hat, der aber nicht trotzdem die Preise auch für Venezuela zum Absturz bringt, die Preise für Öl. Die Öleinnahmen in Venezuela brechen ein. Das heißt, die eine Sicherheit, auf die der bolivarische Sozialismus aufgebaut war, ökonomisch, bricht weg. Und mit dieser Sicherheit fehlt zuletzt eben noch das Geld, um die so dringend benötigten Ölanlagen überhaupt angemessen zu bedienen, nämlich sie zu warten, zu erhalten und auch das gehört dazu, zu modernisieren. Das heißt, nun fällt als Folge dessen noch einmal die Ölfördermenge und sinken demnach noch einmal die Erträge, die so bitter benötigten. Sie sinken also noch weiter. Das kann man Misswirtschaft nennen, hat aber ganz offensichtlich jetzt nur den Grund, dass da jemand menschenfreundlich anders wirtschaften wollte, als es dem Geld passt. Große Frage, wie kommt Venezuela jetzt zu Geld? Es geht gar nicht mehr anders, in Form von Schulden, die es machen muss. Oder richtiger gesagt, auch das Schuldenmachen geht nicht mehr. Zunächst gilt ja grundsätzlich, wer zu wenig Geld hat und wem nicht ausreichend Gewinne winken, dem wird das Schuldenmachen teuer gemacht. Der kriegt die entsprechenden Kredite nur für hohe Zinsen, die er dafür zu zahlen hat. Aber für Venezuela kommt es sogar noch schlimmer. Eine bekannte Supermacht, die den venezolanischen Absichten mit dem Geld längst sehr wenig freundlich gegenübersteht, sieht die Gelegenheit, diesen Absichten endgültig den Garaus zu machen. Die USA verbieten es einerseits den US-Banken, mit Venezuela Finanzgeschäfte zu tätigen und droht andererseits allen Banken außerhalb auch mit Geschäftsentzug wenigstens, falls sie diesem Verbot nicht ebenso gehorchen. Es verbleiben also nur Banken in Russland etwa und China. Und insofern aber bekommt Venezuela nur noch ausnahmsweise so etwas wie Kredit. Und damit ist ein Ende erreicht. Der Bolívar sinkt ins Bodenlose. Er ist praktisch kein Geld mehr. Es müssen jetzt Bezugsscheine ausgegeben werden für Lebensmittel. Und das Heer wird eingesetzt, um diese Bezugsscheine eben einzulösen, beziehungsweise die Lebensmittel eben gegen diese Bezugsscheine auszureichen. Das heißt, hier geht die Wirtschaft tatsächlich einmal weg vom Geld, gezwungenermaßen als letzte Notmaßnahme. Man darf also durchaus sagen, zu Recht, diese Wirtschaft ist zerstört. Aber das sollte man eben nicht einfach als moralisches Urteil über diejenigen verstehen, die da das Land regieren und insofern regiert haben, während sich diese Wirtschaft Richtung Zerstörung bewegt, sondern man sollte sich klar machen, was es für eine Art von Wirtschaft ist, die dann zerstört wird, wenn menschenfreundliche Absichten mit ihr verwirklicht werden sollen. Das widerspricht sich offensichtlich. Und was sagt das über diese Art von Wirtschaft aus? Gut, der Bolívar ist praktisch kein Geld mehr. Das Heer muss sozusagen aufpassen, dass die Lebensmittel noch friedlich ausgereicht werden. Es entbrennt natürlich jetzt um die letzten Ressourcen und Möglichkeiten, ein Kampf im Inneren mit viel Gewalt tatsächlich lodert die Gewalt auf, auch wiederum weiterhin und wiederum kräftig befördert von außen, von nicht wenig bekannten Mächten. Der Kampf um die Macht in Venezuela, nämlich der Kampf darum, diese Macht zu beseitigen. Und es ist also durchaus ein Kampf mit reichlich Opfern und Blut. Es ist soweit, beziehungsweise es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis das geschieht, was jetzt Anfang 2026 geschehen ist. Bereits im Jahre 2018 kann eine politische Zeitschrift, die das genauestens beschreibt, was ich hier auch erzählt habe, feststellen, mit einer Politik der Sanktionen, der diplomatischen Isolierung, der Bestreitung der Legitimität der Regierung sowie der tatkräftigen Unterstützung der Opposition haben die USA immer schon zur Obstruktion des venezolanischen Staates beigetragen. Jetzt gehen sie dazu über, den Niedergang des Landes in eine finale Lösung dieses Störfalls zu überführen. Wir stehen vor dieser Lösung. Also, nicht nur, dass die USA Venezuela von Krediten zur Refinanzierung der Staatsschulden abschneiden. Trump zieht auch in Betracht eine Beendigung der für Venezuela überlebenswichtigen Geschäftsbeziehungen, auch mit den USA, und neigt bereits zu der militärischen Option, also in dieser früheren ersten Amtszeit, neigt bereits zu der militärischen Option. Warum? Immerhin mischen sich ja auch andere Mächte wie Russland und China ein. Und für die USA heißt es, sie mischen sich in ihrem Hinterhof ein, so nennt es ja Amerika. Dieses ganze Südamerika ist der amerikanische Hinterhof, gehört also ohnehin schon mehr oder weniger zu Amerika und darf jetzt nicht anderen Mächten überlassen werden. Also es sind vor allem Russland und China, die Venezuela damals noch irgendwie nennenswert unterstützen. Aber auch hier gilt daneben, dass für neue Kredite bzw. eine Umschuldung der alten heimsen, die dann die Reichtumsquellen des Landes als ein Pfand ein. Das heißt, sie lassen sich die Ausbeutung von Ölquellen überschreiben und so weiter. Also, statt dass das große Programm eines bolivarischen Sozialismus dem Dasein des Landes als abhängige Variable des US-dominierten Weltenergiemarkts, ich zitiere, ein Ende hätte setzen können, ist es jetzt nur restlos zum Objekt einer Staatenkonkurrenz geworden, die, ich zitiere, die nicht nur ökonomisch, sondern in strategischen Kategorien wie Zugriff auf Energiequellen und politisch-militärischen Einflusssphären rechnet. Fazit: Dieses Land auszuhungern und bankrott gehen zu lassen oder als Schuldner zu erhalten, ist gleichbedeutend damit, sich den Zugriff auf dieses Land zu sichern, ökonomisch und politisch. Und das heißt, für diesen Zugriff braucht es genau das, was jetzt 2026 in den ersten Tagen dieses Jahres geschehen ist. Es braucht diese kleine militärische Aktion, übrigens das, was Russland sich erträumt hätte, nämlich als es da in die Ukraine gegangen ist. Da sollte das eigentlich auch ein solcher schneller Eingriff sein. Das ging jetzt anders aus. Für diesen Zugriff auf Venezuela braucht es also nicht die komplette Eroberung des Landes. Dass die USA diese Eroberung unterlassen, dass sie da nicht komplett einmarschieren, verdankt sich durchaus nicht etwa der Rücksicht auf irgendwen oder irgendwas, außer der Rücksicht auf die eigenen Interessen, auf MAGA. Denn würde der amerikanische Staat den venezolanischen ganz sich zuschlagen, dann würde er der Dollar dort die alleinige Herrschaft übernehmen müssen. Und dann würde aber ihm auch die gesamte Last einer schwachen Wirtschaft aufgebürdet. Solange es den Bolivar oder irgendwas in der Art noch irgendwie gibt, trägt der diese Last. Der wird dann zur schwachen Währung Und kann man davon den Dollar als starke unbelastet lassen, kann man ihn abtrennen. Gäbe es in Bolivar oder irgendwie eine Binnenform von Geld in Venezuela nicht mehr, hätte sich Amerika also eine große nicht geschäftsträchtige Sphäre an den Hals gehängt, die auch den Dollar schwächen müsste. Und das ist nicht im Interesse der von Amerika. Da ist es besser, was jetzt bevorsteht, ganz wie vor Chavez, dass man von außen auf die Geschäftsfelder zugreift und die so richtig ausschrotet, die Gewinne abwerfen. Mit dem übrigen Land kann es wieder gehen, wie es will. Das war unsere Sonderfolge zu Venezuela und seine Wirtschaft. Wir danken unseren Freundinnen vom Money Lab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.